Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerwald Hertha. Guten Morgen. Leichentransporte mit Militärlastwagen, völlig überfüllte Intensivstationen, erschöpfte Pfleger und Ärztinnen, die um das Leben ihrer Patienten kämpfen. Im Frühjahr wurde Norditalien zum europäischen Corona-Schwerpunkt. Auch dort steigen die Zahlen nun wieder und die italienische Regierung will Schutzmaßnahmen verschärfen. Dazu gleich ein Gespräch mit unserer Korrespondentin in Rom und eine Reportage aus dem Norden Italiens, aus der Lombardei. Denn auch dort ist die Sorge vor einer zweiten Welle groß. Außerdem im Schlauchboot durch den Ärmelkanal, was Flüchtlinge künftig in Großbritannien erwarten könnte. Das sind an diesem Mittwoch unsere Themen in Europa heute. Fast ganz Tirol, große Teile Frankreichs und zum Beispiel die gesamte Tschechische Republik. Deutschland ist von Corona-Risikogebieten umgeben. Polen ist eine Ausnahme und, wenn auch nicht in unserer direkten Nachbarschaft, Italien. Das könnte sich aber ändern. Die Regierung versucht deshalb vorzubeugen. Ich bin nun mit unserer Korrespondentin in Rom verbunden. Elisabeth Pongratz, zunächst einmal, wie stark gehen die Corona-Infektionszahlen in Italien nach oben?
Also sie gehen nach oben in vielen Regionen, beispielsweise in Kampanien. Da war eben lange gar nichts oder ganz wenig, eben im Süden Italiens, aber auch hier in Rom, in Latium, natürlich auch in der Lombardei, da eben, wo es zu Beginn im Frühjahr besonders stark war. Also sie gehen überall ziemlich nach oben, allerdings viel, viel weniger als in vielen anderen Ländern. Zuletzt sind es jetzt eben um die 2600 Neuinfektionen am Tag. Es wird aber auch wieder mehr getestet. Und auch die Anzahl der Menschen, die an der Viruserkrankung gestorben sind, sind jetzt auf über 36.000 gestiegen. Allerdings, wie gesagt, ist immer noch relativ wenig, aber die Regierung ist trotzdem sehr alarmiert.
Und woran liegt das nun, dass die Zahlen nicht so stark steigen, wie zum Beispiel in Frankreich oder in Spanien?
Also ich habe das Gefühl, dass bei den Menschen dieses Trauma eben, Sie haben es geschildert, eben die Leichen wegen im Frühjahr, dass dieses Trauma wirklich ganz, ganz tief sitzt und man eigentlich deswegen sich an die Maßnahmen hält im Großen und Allgemeinen und dass auch die Politik relativ schnell reagiert, wenn sie merkt, auch wenn es in einem ganz kleinen Gebiet ist, dass da eben die Infektionen wieder ansteigen, dass sie sofort reagiert. Natürlich, vor allem die jüngeren Menschen haben sich im Sommer oft nicht daran gehalten. Auch das ist jetzt noch das große Problem beim Nachtleben. Ja, da setzt man oft dann nicht die Maske auf und steht eng beieinander. Da hat aber die Regierung sofort dann wieder die Maskenpflicht ab 18 Uhr eingeführt, also über Nacht. Also ich glaube, es ist so, dass man einfach weiß, man muss was tun, dass viele das akzeptieren und sich deswegen weitgehend auch daran halten.
Die italienische Regierung will auch heute wieder reagieren mit weiteren Corona-Schutzmaßnahmen. Was steht schon fest? Was wird noch diskutiert und ist noch offen?
In den einzelnen Regionen hat man schon die allgemeine Maskenpflicht eingeführt, das heißt auch im Freien. Also wenn ich jetzt auf die Straße gehe, muss ich hier in Rom eben eine Maske tragen. Das soll jetzt eben ab heute in ganz Italien gelten. Allerdings nur, wenn man eben mit einem anderen, aus einem anderen Hausstand unterwegs ist. Also wenn man allein unterwegs ist oder mit einer Familie, muss man es nicht, auch beim Sport. Aber generell im Freien. Das ist so die entscheidende Veränderung. Dann auch wird diskutiert in Bars und Restaurants, dass man die nicht schon ab 23 Uhr schließt bis zum nächsten Morgen. Da hängt natürlich immer wieder dran, ja, die Wirtschaft, die Bars wollen das natürlich nicht, weil denen geht es ja auch ziemlich schlecht. Also da muss man noch schauen, in welche Richtung es geht. Und natürlich auch Desinfektionsmittel oder Abstand halten. Also das gilt weiterhin. Und der Notstand, der soll auch bis Ende Januar verlängert werden. Er gilt jetzt eben auch bis Ende Oktober. Und da kann die Regierung auch schneller Maßnahmen eben umsetzen.
Sie haben wirtschaftliche Auswirkungen angesprochen. Deutschland, Frankreich, andere europäische Länder versuchen, ihre Volkswirtschaften durch Sonderprogramme aufzufangen. Was passiert denn in Italien? Da ist der Schuldenstand ja höher und die Spielräume sind somit womöglich enger.
Ja, also Italien ging es ja vorher schon nicht gut. Also die Wirtschaft hat ziemlich gelahmt. Die Staatsverschuldung war irre hoch. Das ist natürlich jetzt weiter angestiegen. Also erst vergangene Woche muss die Regierung bekannt geben, dass das Bruttoinlandsprodukt wohl dieses Jahr um 9% sinken wird. Also noch mehr. Allerdings hofft man, nächstes Jahr geht es wieder nach oben. Ja, und deswegen war ja dieser Recovery Fund, also die Gelder aus dem EU-Topf, so wichtig auf dem Gipfel, wo darüber gerungen wurde. Und da konnte dann eben mit diesem, sagen wir mal, mit diesem Erfolg zurückgekehrt. Jetzt wird schon seit Wochen Wochen diskutiert, wohin könnten diese Gelder fließen. Es gibt einzelne Wünsche, wie zum Beispiel eine Seilbahn in Rom, die schon lange diskutiert wird. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Wirtschaft oder viele fordern eigentlich konkrete Schritte an Investitionen in die Wirtschaft insgesamt, in das Land. Und die entscheidende Frage ist, wird die Regierung das umsetzen? Das soll jetzt eben bis Mitte Oktober, sollen sie wirklich einen konkreten Plan vorlegen? Nur dann kann es eben langfristig wirklich nach oben gehen. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage der Umsetzung.
Elisabeth Pongratz war das, live aus der italienischen Hauptstadt mit Informationen und Einschätzungen. Vielen Dank. Und von Rom nach Norditalien, nach Bergamo. Dort in der Lombardei sind bisher rund 17.000 Menschen an oder mit Corona gestorben. In ganz Italien waren es, wir haben es gehört, 36.000 Tote etwa. Dieser große Anteil des Nordens spricht für sich. Viele Menschen, die in oder um Bergamo leben, glauben, dass die hohe Zahl der Toten auch mit der wirtschaftlichen Stärke ihrer Region zu tun hat, so widersprüchlich das klingt. Vanya Buddha war für uns in Bergamo.
Si prega di indossare una maschera. Temperatura normale.
Am Eingang des Zentralfriedhofs von Bergamo misst ein Automat die Temperatur und prüft per Kamera, ob Besucher wie vorgeschrieben eine Maske tragen. Sicherheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus. So viele Menschen sind der Pandemie hier zum Opfer gefallen, dass die italienische Armee mit ihren Lastwagen die Särge zu Krematorien in ganz Nord- und Mittelitalien bringen musste. Inzwischen gibt es für die Corona-Toten auf diesem Friedhof in Bergamo eigene Bereiche. Reihen über Reihen frische Gräber.
Hier zu stehen ist jedes Mal wie ein Stich in den Bauch. Wenn man sich umschaut und daran denkt, dass es so viele Opfer gegeben hat, gerade in dieser Stadt, auch wegen der Inkompetenz derjenigen, die eigentlich unser Leben hätten schützen müssen.
Consuelo Locati ist die Anwältin von Noi Denunceremo. Wir klagen an. Eine Organisation von Hinterbliebenen von Covid-Opfern. Sie wollen Antworten. Warum mussten in der wohlhabenden Lombardei so viele sterben? Und wer ist dafür verantwortlich? Eines steht für Consuelo Locati schon fest. Weil die Lombardei das ökonomische Herz Italiens ist, sei der Lockdown mit Rücksicht auf die Wirtschaft zu spät verhängt worden.
La mancata istituzione della zona rossa ha cagionato a Bergamo circa 10.000 morti.
Dieses Versäumnis hat etwa 10.000 Todesfälle verursacht. Das ist skandalös. Sie hatten keinen Respekt vor dem Leben und der Würde der Menschen. Die Regionalregierung hat die Lektion aber nicht gelernt. Im Vergleich zu März ist die Zahl der niedergelassenen Hausärzte um etwa 100 zurückgegangen. Sie sind an Covid gestorben, in Rente gegangen oder haben sich versetzen lassen. Neu eingestellt wurden nur 25. Diese Allgemeinmediziner sind für die Erstversorgung aber fundamental wichtig.
Das lokale Gesundheitssystem der Lombardei hatte dem Virus nichts entgegenzusetzen, kritisiert die Anwältin, weil es vorher jahrelang kaputt gespart wurde. Haus- und Bereitschaftsärzte hätten reihenweise aufgegeben, während Krankenhäuser gefördert und privatisiert wurden. Bergamo und die umliegenden Dörfer waren im März und April das Epizentrum der europäischen Corona-Krise. Dörfer wie Palazzago zum Beispiel, 15 Kilometer nordwestlich von Bergamo. Hier lebt der 70 Jahre alte Roberto Pogna. Er ist einer der Mediziner, die die Regionalregierung in ihrer Not aus dem Ruhestand zurückrief.
Ein Arzt, der sich in so einer Situation nicht verpflichtet fühlt, mit anzupacken, der sollte den Beruf wechseln.
Roberto Pogna vertrat einen an Covid erkrankten Kollegen in dessen Dorfpraxis in den Bergen. Und er war dabei komplett auf sich gestellt. Kein Kollege weit und breit, keine Praxishelferin, keine Masken, keine Handschuhe, keine Schutzkittel. Das musste er sich alles selbst besorgen. Die Kliniken in Bergamo und anderen größeren Städten seien anerkannt gut, sagt Roberto Pogna. Doch eine zweite Corona-Welle würde die Praxen in den Dörfern genauso hart treffen wie im Frühjahr.
Spero che in futuro ci sia questa capacità di cambiare, di migliorare.
Ich hoffe sehr, dass die Lage dort nun verbessert wird. In den kleinen Bergdörfern ist der Arzt Mutterseelen allein, ohne Ausstattung, ohne Instrumente und ohne Organisation, wie vor 100 Jahren.
In dem großen, modernen Krankenhaus Papa Giovanni in Bergamo leitet Luca Lorini die Intensivstation. 3000 Covid-Patienten haben er und seine Kollegen hier in den vergangenen 4 Monaten behandelt. Knapp 400 von ihnen starben. Derzeit lägen noch 10 Covid-Patienten in der Klinik, sagt Lurini, 2 davon auf der Intensivstation. Und er hoffe inständig, dass die Zahlen so niedrig bleiben.
Now we are more prepared. The hospital is able to change.
Wir sind diesmal besser vorbereitet. Die Organisation des Krankenhauses kann jederzeit angepasst werden. Was die Region angeht, die Praxen außerhalb der Krankenhäuser, da glaube ich nicht, dass wir besser vorbereitet sind.
We are more prepared here and I think we are not really prepared better outside.
Luca Lurini berät jeden Tag Ärzte aus vielen Ländern, auch aus den USA, Großbritannien und Brasilien, wie sie ihren an Covid erkrankten Patienten helfen können. Er kann es nicht fassen, dass in Deutschland gegen die Maskenpflicht demonstriert wird.
I'm being a doctor. I work here since last 30 years.
Ich bin seit 30 Jahren Arzt. Ein Killervirus wie dieses habe ich noch nie gesehen, niemals.
A killer virus like this one. Never. Believe me.
Wir müssen uns für die Zukunft wappnen, denn die Zukunft ist jetzt. Nicht in 100 Jahren, sondern in den kommenden Monaten, wie man in ganz Europa sehen kann.
The future is the next month, as you see around Europe.
Auch in Italien steigen die Zahlen der Neuinfektionen wieder, doch sehr viel moderater als beispielsweise in Frankreich oder Spanien. Das liege an dem sehr disziplinierten und verantwortungsbewussten Verhalten der Italiener, lobt Lurini. An seinen Landsleuten könne sich der Rest der Welt im Herbst und Winter ein Beispiel nehmen. Bis es frühestens in 6 bis 12 Monaten einen Impfstoff gebe, sei seine Botschaft klar.
Lockdown early.
Ein früher Lockdown. Tragt Masken, wascht die Hände und haltet Abstand. Das ist die Lektion aus Bergamo.
Adaptation and lesson in Bergamo.
Lektionen und Botschaften aus Bergamo. Eine Reportage von Vanya Budde. Asylverfahren auf einer einsamen Vulkaninsel irgendwo im Südatlantik. Die britische Regierung hat nach Presseberichten tatsächlich erwogen, Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in Lagern unterzubringen, die weit vom Mutterland entfernt sind. Offenbar sind diese Pläne inzwischen vom Tisch. Was aber bleibt, ist das Dilemma, in dem sich Premierminister Johnson befindet. Es war nämlich eines auch seiner Brexit-Versprechen, dass mit dem Austritt aus der Europäischen Union weniger Flüchtlinge Großbritannien erreichen würden. Stattdessen sind gerade in diesem Sommer viele mit Schlauchbooten über den Ärmelkanal gekommen. Burkhard Birke war für uns an der britischen Küste, dort, wo sie oft nach dieser gefährlichen Überfahrt landen.
We want our country back. We want our country back.
No surrender. Ihr Land wollen sie zurück. Eine Gruppe Demonstranten hatte sich vor ein paar Wochen in Dover versammelt. Die kommen durch hunderte sichere Länder nach Calais und wissen, dass wir ein weiches Land sind. Das muss aufhören. Sind die vom Islamischen Staat? Sind das Taliban oder somalische Piraten? Sie wissen nicht, wen sie ins Land lassen. Stein des Anstoßes sind illegale Einwanderer. In den letzten Monaten und Wochen überquerten vergleichsweise viele Migranten den an der engsten Stelle nur 34 Kilometer breiten Ärmelkanal auf Schlauchbooten. Von Lees Cliff Hall in Folkestone, einem auf der Klippe gelegenen Theatersaal, sieht man die langgezogene englische Küste, aber auch bis nach Frankreich. Bridget Chapman vom Kent Refugee Action Network, einer Hilfsorganisation für Flüchtlinge, zeigt auf einen schmalen Landstreifen am Horizont.
Recently we've seen over the past 2 years about 6,000 people arrive in dinghies.
In den letzten 2 Jahren sind von dort über 6.000 Menschen auf Schlauchbooten hier angelandet. Vor allem über die Sommermonate sind die Zahlen sprunghaft angestiegen. An manchen Augusttagen kamen mehrere hundert, insgesamt im September 1.500. Die Schlepper warnen vor schärferen Einreise- und Asylbestimmungen nach endgültigem Vollzug des Brexit. Für 3.000 bis 6.000 Pfund pro Person setzen sie die Menschen in wackeligen Schlauchbooten auf der befahrensten Wasserstraße der Welt aus. Früher versteckten sich illegale Einwanderer in Lastwagen, durch den Corona-Lockdown war aber das Frachtaufkommen gesunken. Viele Afghanen, Syrer, Iraker oder Menschen aus den Ländern südlich der Sahara wählten deshalb den Seeweg, um nach Großbritannien zu gelangen, unter ihnen auch eine erschreckend hohe Zahl an Minderjährigen. Für die ist der Regionalrat der Region Kent zuständig.
Between the start of the year and mid-August, when the council informed government that we were unable to take more.
Von Anfang des Jahres bis August, als wir der Regierung mitgeteilt haben, dass wir überfordert sind, haben wir 450 Minderjährige neu aufgenommen und hatten insgesamt 600 zu betreuen. Hinzu kommen noch 950 junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren.
Who have been in the care of the council and for whom we have responsibility.
Roger Goff ist Konservativer und Vorsitzender des Regionalrates von Kent. Das Problem ist keineswegs neu für die Region. 2015 gab es schon einmal eine größere Einwanderungswelle und im Museum von Folkestone hängt ein großes Gemälde aus dem Ersten Weltkrieg von 1914. Es zeigt Flüchtlinge aus Belgien.
On the busiest day, 14,000 people.
Bis zu 14.000 kamen damals an einem Tag nach Folkestone. Damals hat die Gemeinde zusammengestanden, um sie unterzubringen in ihren Wohnungen. Zelte wurden aufgestellt, warme Kleidung wurde gespendet, Essen gekocht. Bridget Chapman von Kent Refugees Action Network glaubt auch heute noch an die Solidarität der meisten ihrer Mitbewohner in Folkestone.
We welcome them, we're glad they're here. We're looking forward to meeting them and I'm glad they're here and they're safe.
Das Jugendzentrum, wo sie minderjährige Flüchtlinge betreut, will sie aus Angst vor rechtsextremen Gruppen aber nicht fotografieren lassen. Regionalratspräsident Goff indes hofft, dass der Zustrom durch die verstärkte Kooperation mit Frankreich gebremst werden kann und erwartet von der Regierung in London eine bessere Lastenverteilung. Trotz finanzieller Unterstützung fehlten Kent nämlich 1,5 Millionen Pfund für die Betreuung, so Goff. Zurzeit werden gerade die Napier Barracks, eine alte Kaserne in Shorncliffe bei Folkestone, umgerüstet. Die ersten von insgesamt 400 Flüchtlingen werden dort schon beherbergt. Kent rüstet sich und die Regierung in London bereitet sich vor.
We will address the rigidities in our laws that make this country, I'm afraid, a target and a magnet for those who would exploit vulnerable people.
Im Unterhaus hat Premierminister Boris Johnson schon Gesetzesänderungen angekündigt, damit Großbritannien nicht länger Ziel von Menschenschmugglern würde. Eine härtere Gangart in der Asylpolitik wird erwartet. Überlegt wird auch, aus der europäischen Menschenrechtscharta auszusteigen, um Abschiebungen zu erleichtern.
Eine Reportage von Burkhard Birker, der für uns an der britischen Küste war. In Tag für Tag hören Sie gleich, wie und warum Präsident Macron die Imam-Ausbildung in Frankreich umorganisieren will. Tag für Tag im Anschluss an die Nachrichten mit Christiane Florin. Und das war Europa heute mit Gerwald Herter. Danke für Ihr Interesse. Schönen Tag noch mit dem Deutschlandfunk.